Und dann am 9. April, am Morgen, bin ich wach, wieder extrem angespannte Stimme. Dorf bei uns daheim. Mutter, Grossmutter, Tanten, alle haben wirklich Angst, alle sind am Grennen, am Zittern. Und ich konnte irgendwie nicht realisieren, was alles los ist oder was da läuft.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von RF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert. Der Albert Schehata wird als 17-Jähriger verurteilt, wegen Gotteslästerung in seinem Heimatland Ägypten. Seine Geschichte schlägt international Wellen und unterschiedliche Menschenrechtsorganisationen setzen sich für ihn ein. Bis er aus Ägypten flüchtet, vor Schweiz ein Visum bekommt und zu Thun im Berner Oberland ein neues Leben aufbaut. Ohne seine eigene Familie, ohne Sprachkenntnis und aus einer ganz fremden Kultur. Was genau zu seiner Verurteilung hat geführt, wie das er das Gefängnis in Ägypten hat überlebt und wie er sich hier in der Schweiz hat integrieren konnte, das alles erzählt er in dieser Folge vom «Vis-à-vis». Für mich persönlich ist das die letzte Folge. Ich verabschiede mich damit, weil meine beruflichen Wege weitergehen. Das «Vis-à-vis» geht aber wie immer weiter mit meiner Kollegin Ruth Stutz, neu aber statt jede nur noch alle 2 Wochen. Aber jetzt zurück zu unserer Geschichte, zur Geschichte von Albert. Schön, hörst du zu. Mein Name ist Sarah Maria Graber. Herzlich willkommen, Albert.
Oui.
Hier im Vis-à-vis, sag mir schon deinen Nachnamen.
Mein Nachname ist Schehata.
Schehata?
Ja, genau. Richtig.
Man hört es. Also, ich weiß jetzt nicht, wie ich es einordnen müsste, aber es ist ein ägyptischer Nachname, oder?
Genau, es geht nicht von Adelboden.
Ist nicht von Adelboden,
nein,
genau.
Nein, eben nicht, nein.
Ja, nimm uns ein bisschen auf Ägypten. Du bist dort aufgewachsen, hast Kindheit und eigentlich anfangs von deiner Jugend dort erlebt. Kannst du uns dort ein bisschen mitnehmen? Wie bist du dort aufgewachsen?
0815 Kindheit wie die 120 Millionen Ägypter, die dort leben. Ich bin im Oberägypten aufgewachsen, am Nildelta, in El Minya. Das ist 3 Stunden südlich von Kairo, die Hauptstadt. In einem ja, sehr traditionelles Dorf, sozusagen, aber Dorf. Wir waren gut 100'000 Einwohner in diesem Dorf.
Mhm.
Ich bin Christ aufgewachsen. Mein Vater ist Sozialarbeiter, meine Mutter ist Hausfrau. Wir waren eine durchschnittliche Familie gewesen. Wir hatten zu essen, uns ist gut gegangen. Und ja, wie alle anderen. Also eher besser, würde ich sagen.
Mhm. Jetzt, du kennst hier das Leben auch in der Schweiz mittlerweile. Weißt du auch die Unterschiede? Wenn du mir als Schweizerin müsstest erklären, was ist ein durchschnittliches ägyptisches Familienleben? Also, weißt du, wenn du sagst, durchschnittlich so wie alle Ägypter, wie ist das konkret? Wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist natürlich nicht so wie in der Schweiz hier, aber durchschnittlich Familienleben heisst, hey, mein Vater hat einen Job gehabt, wo er hat etwas verdient. Der Job war eigentlich ein staatliches Job gewesen. Das heisst, er hat ein sicheres Einkommen gehabt.
Mhm.
Und uns ist gut gegangen. Wir haben zu essen gehabt. Wir haben Weihnachten oder Ostern können neue Kleider kaufen. Und wir sind zugegangen. Mhm. Wir haben nicht müssen Familie helfen mit irgendwie arbeiten oder auch nebenbei Geld verdienen als Kind, sondern mein Vater hat geschaut, wir sind zugegangen. Wir haben unsere Freizeit auch können geniessen. Natürlich bin
Wie hast du die Freizeit verbracht als Kind? Was hast du also gemacht?
Viel. Ich war unterwegs, auf der Straße Fußball gespielt, mit dem Velo, mit den Kollegen. Ich war eher wirklich der Outdoor gewesen. Aber natürlich nicht so, wie man hier vorstellt, wie man hier sich vorstellt, der Schweiz, die Berge und Städte und so weiter und so weiter. Das ist wirklich ganz Basis. Ich gehe zu und nach der Schule gehe ich shooten mit den Kollegen oder ich bin einfach auf der Straße am Spielen und so.
Und du bist ja sehr ein lebendiges Kind gewesen, bist ein Draufgänger gewesen, oder? Wie würdest du dich als Kind beschreiben? Was bist du für ein Kind gewesen?
Bär ist das Kind, das eher Probleme bringt oder viel Adrenalin hat und viele Sachen hat immer gesehen, entdecken und hat die Konsequenzen, nicht richtig im Griff gehabt. Im Sinne von, ja, es kommt gut, komm, wir machen mal. Und ich bin eigentlich vom Typ, bin eigentlich ein Macher. Ich überlege zu wenig, ich bin nicht ein Denker. Ich mache und ich schaue. Learning by doing. Das ist mein Motiv gewesen.
Und du bist der älteste von mehreren Geschwistern, gell?
Ja, wir sind drei. Ich, meine Schwester, die 3 Jahre jünger als ich, und mein Bruder, der 6 Jahre jünger als ich.
Und was hast du da so für Streiche gespielt? Oder was hast du für Grenzen ausgetestet? Als Kind?
Ja, alles Mögliche. Also, ich fahre mit irgendwie Streit auf der Straße mit anderen Kindern, die ich auch nicht durfte. Ich konnte Motorrad fahren, dann, als ich relativ jung war. Ich weiß doch nicht, in meiner 7. Klasse, also mit 10, 11, habe ich mir selber beigebracht. Mein Vater hatte ein Motorrad und ich habe es geliebt. Und ich habe es mir wie selber beigebracht. Und mein Vater war absolut nicht einverstanden mit dem. Und ich habe es manchmal geklaut, ich bin einfach allein gegangen, einfach mit normalen Kleidern, Flipflops, mit einem Motorrad, das 180 km/h fahren kann. Da bin ich auch als Kind gegangen und ja,
ich weiss. Und ist nie etwas passiert? Nie etwas Gröberes passiert?
Doch, es sind so Sachen passiert und ich wusste, hey, die werden mich heute sicher umbringen, wenn ich heimkomme.
Aber die Eltern?
Die Eltern, okay. Natürlich, aber Gott sei Dank haben sie es nicht gemacht und natürlich habe ich auf das Dach bekommen von ihnen. Aber es ist so wie für mich, ja, okay, gut, move on.
Okay, ja. Hat nicht viel in dir bewirkt?
Nein, ich habe irgendwie gedacht, ja gut, ich muss einfach warten mit dem nächsten Abenteuer.
Man könnte sagen, ein Abenteuer nach hat ziemlich heftige Konsequenzen gehabt, sehr heftige Konsequenzen gehabt. Du hast mit Kollegen von dir hast du eigentlich so ein bisschen im Witz innen ein Video aufgenommen. Kannst du uns ein bisschen von diesem Video erzählen?
Genau, ja. Ein Witz oder ein Abenteuer ist dann wirklich relativ weit gegangen. Und das muss ich noch erwähnen, das ist etwas, wo zum Beispiel mein Vater hat mir immer gesagt, nach jedem, sorry, wenn ich das so sage, nach jedem Scheiß, den ich gemacht habe, gesagt, hey, eines Tages würdest du irgendetwas machen, wo ich dir nur helfen kann. Oder mir alle. Und ja, da bist du dann allein. Bist du wirklich allein unterwegs. Und ich dachte, ja, easy, mal schauen. Aber zurück zu dem. Ja, genau. Wir waren in einem Bible Study Camp von Chile aus, als Teenager. Die Chile hat für uns organisiert. Es ist etwa 2-mal im Jahr und das ist so für uns wirklich ein Highlight. Du gehst irgendwie in einer anderen Stadt, nicht ein Hotel, aber eher ein christliches Haus, wo du kannst, ja, gehst eigentlich wie eine Konferenz oder Bible Study 3-4 Tage, aber bist einfach nur mit anderen Leuten und macht Spass. Und dort haben wir nicht selber das Video aufgenommen, sondern jemand hat das aufgenommen, und zwar der Lehrer, der mit uns gegangen ist. Und wir sind wirklich 4 Teenager im Zimmer und dann haben wir Spass gehabt über IS. Irgendwie etwas, wo, weiss doch nicht, 35 Sekunden gegangen ist.
Über die IS?
Über die IS, ja.
Das heisst, über Islamisch Staat, das ist eine Terrororganisation, oder, die in Ägypten auch aktiv war.
Genau, ja.
Hat er irgendwie einen Witz über sie gemacht?
Ja, also vorher sind die 21 Kopten in Libyen umgebracht worden. Das war mal.
Also 21 Christen?
21 Christen,
genau. Die umgebracht worden sind.
Ägypter eigentlich, die durch IS umgebracht worden.
Mhm.
Also Kopf ab.
Also das heisst, es war ja so eine aufgeheizte Stimmung in dieser Region dort. Und in dieser Phase ist ein Video entstanden, wie ihr Witze macht. Oder wie?
Ja, du musst dir vorstellen, wir waren wirklich Teenager, 15-jährige Teenager. Und,
nicht viel überlegt.
Gar nicht überlegt. Und es ist so wie, es ist, eben, wenn man irgendwie das Video schaut, auf die Webseite oder YouTube oder wo immer, das ist so etwas, wo sinnlos.
Mhm.
Wir haben irgendwie einen Witz, dass ich zum Beispiel auf dem Knie bin am Betten und ich habe die Hand hoch und dann mein Kollege kommt mit seinem Finger und macht wie einen Kopf ab.
Mhm.
Ja.
Und das Video ist aus bis heute nicht ganz erklärlichen Gründen irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen, oder? In die sozialen Medien.
Genau.
Und haben sehr grosse Wellen geschlagen.
Genau. Zwei Monate später, das haben wir gemacht und dann haben wir es nicht einmal gemerkt. Das ist irgendwie ein Witz von diesen Witzen, die wir immer machen.
Mhm.
So eine...
Einer von 1000.
Einer von 1000, ja. Unter uns, einfach wir Teenager. Ja. Also, mhm. Wir waren alle Teenager gewesen. Und das ist einfach zwei Monate später, im April, 7. April, das kann ich nicht vergessen, merken wir irgendwie eine extreme Unruhe auf der Straße. Das ist so wie, hey, mega anstrengende Stimmung. Irgendetwas stimmt aber überhaupt nicht. Die Leute schauen uns mich so ein bisschen komisch an. Also mich hat man schon kennt im Dorf. Aber geht das so? Hey, was ist echt das? Und dann haben wir mitbekommen, dass, hey, im Fall, dass ich irgendwie, es gibt noch Christen gegeben, die Blasphemie hatten oder haben über die Muslime schlecht geredet oder so Sachen gemacht. Ja, und dann habe ich gedacht, ja, also, die bekommen ganz heftige Probleme und die Konsequenzen sind sicher unglaublich für die und die Familien. Und ja, das ist eigentlich meine Interpretation, so wie ich unser Land kenne, mein Dorf kenne, die Leute kenne.
Also der Konflikt zwischen Christen und Muslimen, das ist ein stetiger Konflikt gsi in eurem Dorf.
Ja, du darfst das nicht anzünden.
Ja.
Ja, du darfst, in Ägypten allgemein darfst du nicht über drei Sachen reden. Politik, Religion und Sex. Die drei Sachen, die sind wie tabu. Du darfst nicht irgendwie auf der Straße so eine Konversation über Politik oder Religion oder Sex haben.
Mhm.
Und ja, nicht. Natürlich über Religion, wo wir sind. Ja, sehr religiöses, also nicht sehr, aber schon ein religiöses Land.
Mhm.
Ja.
Und nachher, wann hast du nachher gemerkt, dass damit du gemeint bist? Also, dass du einer von diesen Gielen bist, der richtig Probleme bekommt?
Ja, also plötzlich haben ein paar Leute das Video gesehen, wo uns kennen, und dann haben sie uns gesagt, hey, Giela, was habt ihr gemacht? Und dann ich so, wir haben nichts gemacht, was ist echt das? Was ist das für eine Aussage? Ich gesagt, ja, nein, das betrifft euch. Für mich so wie, Alter, nein, das kann, hä? Ich habe doch nichts gemacht. Mhm. Nein, sicher nicht, vergiss es.
Mhm.
In dem Stil. Bis natürlich, ja, also alle schauen die wirklich extrem böse an und sogar mein Vater ist dann so, hey, was hast du gemacht? Ich bin erst heimgegangen und er sind so Leute dort. Und ich gesagt, ja, was? Ich habe nichts gemacht. Was habe ich gemacht? Ich habe nichts gemacht. Ich sagte, also bleib mal da.
Mhm.
Und dann habe ich gedacht, ja, also, nein, ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Auch wenn ich etwas hätte gemacht, dann ist es nicht so wie die Leute das denken. Ja, nein, ich habe nichts gemacht. Und ja, plötzlich ist einfach am 8. April 2015, ich stehe morgen auf und dann unser Haus ist voll mit Verwandten und Bekannten und Freunden und die Leute sind am Reden und Frauen sind am Grennen und ich stehe morgen auf und er denkt, ja, cool, meine Mutter hat mich nicht geweckt vor der Schule. Muss ich nicht in die Schule gehen? Und dann gehe ich raus und dann denke ich so, hey, was machen all die Leute bei uns daheim? Sicher über gestorben. Wer ist gestorben? Ein Grossvater, ein Onkel, eine Tante? Also, was ist echt das? Und gehe ich direkt auf den Balkon. Normal. Und dann sehe ich einfach, unsere Straße ist einfach bretsch voll von Leuten. Es war so voll von Leuten, dass wenn du, wir haben so ein Spruchwort gesagt, wenn du Salz willst, von oben runter werfen, da landet nicht auf dem Boden. Extrem viele Leute. Und die sind vor dem Haus. Und dann schaue ich so, hä, was ist echt das?
Mhm.
Und dann haben sie mir eben erzählt, hey, im Fall, das ist ernst. Das ist,
Also das war wie ein Mob vor dem Haus gewesen. Also das ist ein Aufruhr.
Ja, extrem viele
Leute. Voll von Leuten aus dem Dorf, die irgendwie geschrien haben, oder was?
Andere Dörfer, die irgendwie dort
verrückt waren.
Ja, am Warten, zum Schauen, hey, wer ist echt der böse, aber noch mit anderen schlimmen Wörtern als böse.
Und nachher, was ist denn passiert mit dir?
Ja, und dann habe ich wie geheißen, hey, im Fall, das ist extrem ernst. Und dann habe ich wie gedacht, hey, Mann, Scheibe.
Und immer noch nicht gewusst, warum?
Ja, ich habe gewusst, hey, es hat ein Video. Aber ich dachte, hey, was ist echt dort? Das muss man dort? Was haben wir dort gemacht? Ich darf nicht rausgehen, und sonst habe ich Probleme mit den Leuten. Und man merkt schon, Demonstration. Und es hat geheißen, der Lehrer wird verhaftet. Der das gefilmt hat, der ist verhaftet worden am Abend. Und dann am 9. April, am Morgen, bin ich wach, wieder extrem angespannte Stimme. Dorf bei uns daheim. Die Mutter, Grossmutter, Tanten, alle haben wirklich Angst, alle sind am Grennen, am Zittern. Und ich konnte es irgendwie nicht realisieren, was alles los ist oder was da läuft.
Und wie ist es dir gegangen? Also, kannst du dich erinnern, wie du dich gefühlt hast?
Ja, ich habe gedacht, hey, im Fall, das kommt nicht gut.
Also auch das, Angst irgendwie?
Ja, also Angst, sehr. Da hat er gedacht, hey, das kommt absolut nicht gut. Das hat wirklich, wird sicher katastrophal sein. Und ich weiss es noch dann, als ich wirklich im Stube war. Und dann schaue ich so die Wand und dann haben wir so ein Bild, so wie das Bild. Und dann dort ist gestanden, dein Wille geschehen.
Dein Wille geschehen?
Ja. Und dann habe ich das angeschaut. Und das Bild habe ich noch nie vergessen. Seit dem 9. April 2015. Das ist übrigens mein Geburtstag. Und dann habe ich das...
Also vielleicht müssen wir noch sagen, dein Wille geschehen ist ein Ausschnitt aus dem Vater unser. Das ist ganz ein bekanntes Gebet, oder? Wo Jesus mal gesagt hat, hey, wenn er betet, dann betet er so.
Genau.
Und ein Satz davon ist, dein Wille geschehen, also Gottes Wille soll geschehen. Yeah. Und warum ist dir dort so eingefahren?
Ich bin irgendwie, wie gesagt, Tanten, bekannte Verwandte, sie am Hocken, ich bin ergangen und dann Ich schaue, sie sind wie ausblendet von mir und ich schaue einfach den Vers vor mir, deinen Willen geschehen. Und dann denke ich, okay, was hat das für eine Bedeutung? Und dann, ein paar Stunden später hat es geheißen, hey, ich muss mal gehen. Die Polizisten kommen mich holen. Sie wollen von uns etwas wissen. Und zum Sagen, in dieser Zeit habe ich mit dem Vater gar nicht geredet, wo er ist beschäftigt war mit Schauen und mit...
Was überhaupt los ist.
Ja, was überhaupt los ist, was wird passieren, was gibt es für Konsequenzen, aber und mit der Mutter, ja, weißt, die Eltern haben gewusst, hey, das kommt gar nicht gut. Und die Eltern haben wirklich das Gefühl gehabt, ja, oh Gott, wir brauchen deine Hilfe. Und dann bin ich gegangen, wie gesagt, eine Strasse, wo bereits von Leuten bin ich abgeholt worden und alle Leute schauen die wirklich extrem an. Das ist der, der unsere Religion hat beleidigt hat. Oder der, wo wir so da finishen und bringen, weil wir konnten wirklich ganz böse Augen und so. Und da sind wir...
Also das hast du wie gespürt, dass die Leute die am liebsten umbringen.
Du musst dir vorstellen, das ist diese Leute auf der Straße und dann, ich war auf dem Motorrad mit zwei Polizisten und die sind am Hupen. Die Leute sind auf der Straße, die Straße ist voll. Du musst die Leute wirklich auf die Seite nehmen, dass du kannst laufen. Die Straße sind voll. Und es hat schon ein bisschen Demonstrationen gegeben am Nacht vorher und die Leute vom also die Pastoren, die Leute, die etwas zu sagen im Dorf hatten, die waren alle angespannt und man hat schon gemerkt, hey, das ist, das geht in eine falsche Richtung.
Und die Polizisten, die haben dich dann mitgenommen? Also bist du in einen Untersuchungsraum gekommen, bist auch verhört worden wahrscheinlich, oder?
Ja.
Und quintessent war aber, dass du ins Gefängnis gekommen bist, genau wie auch die drei anderen, die da beteiligt waren.
Genau, ja.
Wie lange warst du dann im Gefängnis?
2 Monate.
2 Monate im Gefängnis? Ja. Was hast du dort für Erinnerungen daran? Das ist auch...
Alles.
Alles. Ja. Also, aber wie ist es gewesen? Also, ist sicher auch ein bisschen anders als in einem Schweizer Gefängnis, oder? In einem ägyptischen
Gefängnis. Natürlich, das ist, Gefängnis. Das kannst du gar nicht vergleichen. Also, ein schweizerisches Gefängnis, das wäre, wenn ich mal aus Ruhe möchte vom Arbeiten, dann melde ich mich dort vor 2 Wochen.
Mhm. Nein, und wie ist es dort im Gefängnis gewesen?
Dort ist, sehr schlimm. Dort ist wirklich ein Ort, wo ich denke, hey, Gott, hilf bitte die Leute, die dort sind. Jetzt, das ist sehr, das ist klein, das ist unsuper. Wir sind etwa 30 Leute in einem kleinen Zimmer. Etwa Zimmer, wo, weiss doch nicht, die Hälfte von dieser Stube kann sie wirklich so von, weiss doch nicht, 2 Meter mal 2 Meter oder 3 Meter mal 3 Meter.
Mhm.
Gar nicht so gross. Und du hast wirklich, du schlafst auf dem Boden. Und,
2 Monate lang.
2 Monate lang, ja. Aber das war natürlich nicht das Problem gewesen. Zu schlafen oder essen oder was auch immer. Alle wissen, wer kommt. Alle wollen gerne sehen, wer sind die. Es hat nicht, an dieser Abend hat es natürlich extreme Sachen gegeben im Dorf. Also wie Angriffe, die Häuser von der Familie, die Kirchen und extrem viele Sachen. Darum sagen wir mal so, Gott sei Dank sind wir dann bei der Polizei gewesen. Sonst wären wir höchstwahrscheinlich tot.
Also ist ein riesen Hasswelle auf euch gekommen?
Ja, das hat schon ein bisschen gedauert, bis das Militär im Dorf war. Und
Und weißt du, du hast gesehen, deine Eltern waren Christen gewesen. Der christliche Glaube hast du kennengelernt als Kind in dieser Zeit? Was hat für dich der christliche Glaube für eine Rolle gespielt?
Mein Vater war Gruppenleiter. Er ist wirklich, wir waren jeden Tag in der Kirche. Wir haben eine sehr grosse Kirche mit irgendwie Spielraum und Fußballspielplatz und so weiter und so weiter. Und mein Vater ist dort als Gruppenleiter, meine Mutter ist auch dort. Und für uns, also nach der Schule, da komme ich heim, lasse ich alles auf die Seite, esse ich etwas und dann sage ich, Mutter, ich gehe jetzt in die Kirche. Okay, alles ist gut. Das ist wie als Treffpunkt, wo wir nicht so weit von der Kirche gewohnt. Und dann kommen meine Kollegen auch dort und dann spielen wir etwas, hocken wir zusammen.
Aber weißt du, der Glaube an Gott?
Genau,
der Glaube an Gott. Oder Beziehung mit Gott oder das Gebetsleben oder
nicht,
so?
Nicht, also so meine Eltern sind Christen, ich muss am Sonntag in die Kirche gehen, ich bin überall beteiligt, dann ein Programm, ich mache mit, Bible Study mache ich auch mit, ich habe das Wissen, weil ich mache mit den Bible Studies und das gibt irgendwie Competitions, Wettbewerb zum Beispiel bei den Bible Studies, Mose oder Samuel oder was auch immer, da habe ich auch mitgemacht. Ich weiss, was das bedeutet, was das ist, aber nein, ich habe den Glauben gar nicht so ernst genommen, aber eben, ich war 15 gewesen. Und die Erfahrung mit Gott habe ich nicht gehabt. Ich wusste, meine Eltern sind gläubig. Mein Vater tut jeden Morgen, jeden Tag beten. Ich habe gesagt, ja, okay, ja, schon für ihn. Was macht er? Er hat auch die Bibel gelesen und wir sind wirklich als Christen erzogen worden. Mit diesen Werten, hey, Liebe und Geben. Und unsere Eltern haben wirklich bauen, glauben, befestigen, uns befestigen. Aber nein, ich habe meine Erfahrung nicht gemacht, dann zumal.
Aber zurück ins Gefängnis. Du warst ja in diesem Gefängnis gewesen. Nach 2 Monaten bist du rausgekommen, auf Kaution, bis dann wirklich das endgültige Urteil wird gefällt werden. Und man war ja eigentlich sehr positiv gewesen, oder? Dass dir da nicht streng bestraft werdet. Du bist aber aus diesem Dorf rausgegangen, hast ein Zeit in einem anderen Dorf gelebt, bist dort in die Schule gegangen.
Ja, Stadt. Eine grosse Stadt.
Grosse Stadt, ja.
Ja.
Und hast dort die Nachricht bekommen, an dem Tag, wo das Urteil gefällt worden ist. Und die Nachricht war überraschend für dich. Kannst du uns dort nochmal zurücknehmen? Wie war das?
Genau, ich war in Hurghada. Das ist eine touristische Stadt am Roten Meer. Sehr bekannt, sehr touristisch. Da habe ich dort mein Gimmer weitergemacht. Und ich wusste, was war das? Ein halbes Jahr später, etwa 9 Monate später, wusste ich, heute ist der Termin. Aber mein Vater hat gesagt, hey, es kommt gut. Wir haben geschaut und ich habe es mir so vorgestellt. Ich bin dann in Hurghada. Ich werde in Hurghada weiterleben. Mein Leben lang wahrscheinlich in Hurghada bringen und dort an die Uni gehen. Und ja, ich habe mich vom Dorf ziemlich verabschiedet. Weil im Dorf, ja, okay, ich bin schon besuchen gegangen, Semesterferien und so, aber nein, ich habe gemerkt, im Dorf habe ich keinen Platz mehr.
Mhm.
Aber das war wie okay gewesen. Also, ich habe mich schon gefreut auf Hurghada, eine grosse Stadt, touristisch, am Meer, für
Teenager. Und wie alt bist du denn gewesen?
17.
17, ja.
Ich bin 17.
Und nachher hast du eben erfahren, ich glaube, ein Kollege hat gesagt, hey, geh mal auf Social Media schauen.
Ja, geh mal schauen. Und dann bin ich schauen gegangen und dann wir sind verurteilt mit einer fünfjährigen Strafe.
5 Jahre Haft?
5 Jahre Haft, ja. Und das ist die höchste Strafe, wo ein Erwachsener kommt bekommen.
Mhm.
Und nicht Kind.
Mhm.
Und dort ist auch nochmal extrem losgegangen.
Nochmal wie eine Welt zusammengebrochen,
ja, oder? Social Media, intern sowie extern, dafür und dagegen, was machen wir, das ist ein Gerichtsfall und das ist fertig.
Und deine Eltern haben auch schnell realisiert, jetzt müssen wir schnell handeln, oder? Also es war ziemlich schnell klar gewesen, ins Gefängnis zurück, nicht noch einmal, und das heisst, weg aus Ägypten.
In dieser Zeit sind natürlich all die internationalen Hilfsorganisationen sind wie im Spiel gekommen, haben unsere Familie kontaktiert. Amnesty International, Human Rights Watch und so weiter und so weiter. Wirklich extrem viele Hilfsorganisationen haben wie gesagt, hey, wir sind da, das geht nicht, mhm, und wir helfen.
Das heisst, es hat wirklich international Wellen geschlagen, der Fall, oder?
Ja, ziemlich. Mhm. Das ist bis zu Fox News.
Mhm.
Ja. Aber ich habe nicht mitbekommen. Mein Vater war wie im Vordergrund. Der ist der hat geschaut und ich bin... Hey, ich war einfach in Hurghada nachdem. Und ich habe mein Leben gelebt. Ich dachte, ja, was will man jetzt?
Mhm. Aber irgendwann ist der Entscheid gekommen, aus Ägypten raus ist der Weg.
Genau. Das ist mal auch wieder im 6. April, genau ein Jahr später, hat es geheissen, jetzt müssen wir gehen. Mein Vater hat es gewusst, aber ich habe es irgendwie eine Stunde vor dem Abflug mitbekommen. Wegen der Sicherheit.
Okay, ja, das heisst, die sind auf dich zugekommen und haben gesagt, ihre Stunde.
Ich habe das Telefon bekommen und dann hat es geheißen, hey,
pack alles zusammen.
Pack jetzt einen Rucksack und geh jetzt zum Flughafen. Und ich war mit der Mutter und die Mutter hat geholfen, ja komm, nimm, das hier, zack. Hat mir geholfen, einzupacken und dann hat sie wohl mitgekommen zum Flughafen, aber dann hat sie gesagt, nein, lieber nicht. Wo gell? Auch am Flughafen. Das wäre gar, das ist nie davon gewesen, dass alles sicher ist oder auf 100%. Das ist, die Eltern ist auch bewusst, hey, das ist 50-50.
Also, wo es eben Flucht ist, oder? Wo du dir
eine
Strafe entziehst.
Können,
so.
Genau, sie können mhm, uns schon verhaften am Flughafen. Wir sind im System.
Mhm.
Man geht probieren, also wir riskieren halt.
Ich stelle mir vor, du warst wahnsinnig nervös gewesen, oder?
Hey, du hast eben gefragt, Und wie ist das mit Gott? Ich habe eben den Gott im Gefängnis kennengelernt. Den, den ich absolut... ich habe ihn immer neben mir. Das ist das, was mein Vater mal gesagt hat. Irgendwann machst du etwas, wo ich nicht mehr angreifen oder helfen kann. Und plötzlich, ja, ich sterbe. Es kommt nicht gut. Gott, wie die überhaupt gibt, der wäre jetzt der richtige Zeitpunkt, um zu zeigen. Und
also hast du dort gebetet im Gefängnis?
Ja, dort gebetet, weil jeden Tag ist, kommen so Nachrichten, jeden Tag ist Unruhe, jeden Tag ist, weiss nicht, was passiert. Ich denke, ich komme nie aus dem Gefängnis.
Das und du hast das Gefühl gehabt, dass er antwortet?
Der Gott?
Ja.
Ja, hey, ich habe Wunder im Gefängnis erlebt.
Okay, was heisst das?
Wir können bis morgen reden über diese 60 Tage, die im Gefängnis waren. Also jeden Tag ist wirklich ein Wunder. Dass zum Beispiel die Kriminellen, die im Gefängnis waren, die uns so hassen und sie bekommen sogar eine Verstärkung von Behörden, hey, die Leute sollten dir richtig prätschen oder so. Mhm. Oder hey, feel free. Und die Leute, die nichts von uns wollen oder können profitieren, wir haben mit diesen Leuten gelacht, wir haben mit diesen Leuten gelebt, sie haben uns unterstützt, sie haben uns beruhigt. Das ist für mich so wie der Fall mit der Daniel, mit den Löwen.
Daniel in der Löwengrube?
Ja, in der Löwengrube, ja.
Mhm. Das ist eine Geschichte aus dem Alten Testament, wo wie... Ja, der Daniel eben in eine Löwengrube geschossen wird, quasi wo er gegen ein Gesetz verstoßen hat.
Genau.
Und am Morgen ist er unversehrt, wird er dort rausgeholt. Also du hast dich gefühlt, wie du in eine Löwengrube reinkommst mit eigentlich ja, Löwen, die dir aber dann nichts angetan
haben. Ja, die Leute haben mich so eigentlich gefressen, sozusagen. Mhm. Aber die Leute sind nicht so mir gewesen. Und ja, nein, also ich habe, wie gesagt, ich habe jeden Tag Gott gespürt. Dass zum Beispiel eine Nachricht kommt, hey, das wird das passieren, und dann zittern, Angst, und dann, okay, wann wird das passieren? Morgen, und dann kommt der Mond, kommt der Morgen, hey, nein, im Fall, es passiert nicht, weil dort ist noch etwas passiert, und dort hier ist noch etwas passiert, und jetzt können sie das nicht machen.
Mhm.
Und ich so, okay. Und auch aus dem Gefängnis, das ist, ich bin überzeugt gewesen, bevor wir rausgegangen sind. Ich habe da gesagt, hey, Gott, weißt du was? Du schaust und ich vertraue dir.
Okay, und das hast du mit auf den Flughafen genommen und hast du tiefes Vertrauen gehabt, dass es gut kommt?
Ich habe gesagt, hey, der Gott, der mich aus dem Gefängnis hat rausgeholt hat, ein Flughafen ist nicht grosser als Gefängnis. Und er hat mich bewahrt, klar, es war wirklich eine sehr schwierige Zeit gewesen. Also das ist unvorstellbar. Wenn ich zurückdenke, denke ich so, ach, ich kann es nicht im Wort fassen. Das ist wirklich extrem schwierig. Und dass ich das habe überlebt, hey, das ist ein Wunder. Das kannst du nicht anders erklären.
Mhm.
Mit Glück, mit ja, hast du Glück gehabt oder ist gut gegangen oder ist alles auf dir. Nein.
Mhm.
Das ist ein Wunder.
Wir müssen ein bisschen vorspulen. Also das Wunder, meinst du auch eben die ganze Flucht, oder? Also ihr seid dort wirklich in ein Flugzeug. Ihr seid über Umwegen nachher in der Schweiz gelandet. Die Schweiz hat euch...
Es ist humanitäres Visum gegeben.
Ein Visum gegeben?
Ja.
Euch allen vier, oder?
Ja, genau.
Ihr seid in die Schweiz gekommen.
Ja.
Und es hat hier sogar eine Familie gegeben, die sich bei den Behörden gemeldet hat und hat gesagt, hey, wir würden gerne... jemanden aufnehmen von diesen jungen Gielen?
Alle.
Alle?
Ja.
Die sind zu viert zu dieser Familie?
Genau.
Und auch dort sind für dich eigentlich die Wunder weitergegangen, oder? Also du hast Schritt für Schritt dich in die Schweiz integriert.
Ja.
Kannst du uns dort noch ein bisschen mitnehmen? Wie war so für dich die erste Zeit hier in der Schweiz? Es ist ein ganz anderes Land, ganz eine andere Kultur. Du bist 17, nach so einem krassen Ereignis oder in deinem Heimatland. Wie ist dir da in die Schweiz gegangen?
1. September 2016, Donnerstag, sind wir im Zürich Flughafen gelandet. Jemand hat uns abgeholt und dann sind wir direkt auf Thun gegangen.
Auf Thun?
Thun. Mhm. Ja, ich wohne jetzt Thun. Mhm. Das ist die schönste Stadt der Welt. Ja, aber das können wir auch nicht diskutieren.
Ist gut.
Ja, und...
Lass da.
Und ja, ich habe gedacht, was ist das? Das ist das Disneyland.
Mhm.
Die Brücke und alles. Und dann sind wir introduced, vorgestellt zu diesen zwei Familien. Die Familie Witwers und Biglers. Und ja, da 10 Leute stehen vor dir. Die eine Familie hat 3 Tochter, die andere hat 2 Söhne und 1 Tochter. Und dann denke ich so, okay, spannend. Oder wird spannend.
Mhm.
Dann hat es geheißen, hey, sie wollen uns helfen, wir werden hier wohnen bei ihnen und sie helfen uns mit Sprache. Und
ah, es waren 2 Familien gewesen?
Die 2 Familien, ja.
Mhm.
Weil das Projekt haben wir zusammen gemacht.
Mhm.
Ja.
Wow.
Und ja, da sind wir relativ schnell, wie sagt man, verbunden.
Hat er sich verbunden gefühlt mit denen?
Ja.
Hat er sich wohl gefühlt? Also du hast dich wohl gefühlt in dieser Familie?
Ja, gegenseitig eigentlich.
Mhm.
Ja. Die sind unsere Familie da in der Schweiz.
Ja.
Das kannst du nicht anders beschreiben. Ja, Leute, die uns geholfen haben, ja, mega schön und hat mich gefreut und ja, man sieht sich, ich lade euch zu meinem Hochzeit und oder...
Also sie haben euch voll aufgenommen in ihre Familie?
Sie haben uns voll aufgenommen. Sie haben uns wirklich wie Kinder gezeigt, wie machen. Ich meine, du musst dir vorstellen, du kommst mit Hand und Fuß. Also, du kommunizierst mit Hand und Fuß.
Mhm.
Absolut kein Wort Deutsch ist. Haben wir nada gewusst über die Sprache. Nicht einmal, was eins heisst oder zwei. Ein bisschen Englisch habe ich schon können. Aber ja, du musst starten. Deutsch. Mhm. Und sie muss uns wie zeigen, hey, das ist Fußgängerstreifen. Und wenn wir die Strasse überqueren, die Autos stoppen, es ist nicht so wie in Ägypten, der 24/7 Verkehr. Okay, wirklich, eins zu eins, oder einkaufen, oder Zug, Bus.
Mhm.
Wirklich, wie wenn
du alles von Anfang an. Und wie es der Zufall, könnte man sagen, so will, ist diesen Familien der christliche Glaube auch sehr wichtig gewesen, oder?
Genau. Die sind gläubig. Die haben das auch vor Gott gemacht, weil ja, ich habe es ihnen mal gesagt, hey, ihr seid Seid ihr echt verrückt? Geht es euch noch, dass die irgendwie 4 Ägypter, 4, die aus dem Nahen Osten kommen, die im Gefängnis waren, Gielen und ihr habt Tochter, dass die sie einfach aufnehmen?
Mhm.
Und ihr habt 3 Tochter, die eine Familie, die andere Familie hat 1 Tochter. Und dann sind sie so, hey, Gott hat es wollen.
Gott hat es wollen?
Ja.
Also sie haben das Gefühl gehabt, dass Gott ihnen das wie, dass Gott
Herz,
will?
Ja, vom Herz gelegt hat. Und sie hat gesagt, ja, wir haben... Also, das sagen sie auch. Also die Freunde und Bekannten von ihnen haben sie auch gesagt, hey, passet auf, was ihr macht. Überlegt euch nochmal. Das ist kein Spass. Nein, macht das nicht. Und hey, ich weiss nicht, wie sie das gemacht haben. Also, wenn ich jetzt ein Freund von ihnen wäre und sie ein Schweizer wäre und sie mir das hätte erzählt, dann sage ich, hey, spinnet ihr oder was?
Mhm.
Sicher nicht. Macht das nicht. Aber sie haben wieder auf dem Gott vertraut.
Und sie haben euch geholfen im Dreh nachher, also du hast nachher Deutsch gelernt, du hast
eine Ausbildung
angefangen.
Genau, direkt.
Du machst mittlerweile nochmal eine Zusatzausbildung.
Genau, ja. Art von Studieren, ja.
Ist jetzt 10 Jahre her, oder, dass du in die Schweiz gekommen bist.
Genau.
Wie geht es dir heute hier in der Schweiz?
Ja, es geht gut. Das geht super gut.
Und vermisst du Ägypten?
Ja, 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 natürlich. Natürlich, das ist mein Heimatland. Aber mittlerweile kann ich wie mit dem leben. Oder ich habe nicht irgendwie Nächte gehabt, wo ich habe, wie muss rennen oder ein bisschen nachdenken. Oder ich wäre schon der, hey, mein Leben in der Schweiz ist wirklich sehr am Laufen. Eins nach dem anderen. Ich mache das. Und ich habe,
also es läuft gut.
Es läuft gut und ich bin sehr pragmatisch unterwegs.
Pragmatisch
unterwegs. Das heisst, ich weiss, hey, was ich nicht kann ändern, ich muss mit dem leben. natürlich vermisse ich Ägypten. Natürlich vermisse ich meine Geschwister, die ich seit 11 Jahren habe, nicht mehr gesehen. Mhm. Und sie waren Kinder. Sie waren 9 oder 10. Jetzt sind sie, 21, 22. Aber was willst
du? Und du kannst, es ist ja wie keine Frage, oder? Du kannst nicht zurück nach Ägypten. Was würde passieren, wenn du zurück wirst?
Ich wurde verhaftet. Sofort. Flughafen.
Mhm.
Und dann musste ich 5 Jahre im Gefängnis gehen. Ja.
Du hast gesehen, in der Schweiz geht es gut. Was hast du für eine Ausbildung gemacht? Also, was machst du heute hier in der Schweiz?
Ich bin ausgelehrter Polymech. Das ist die 4-jährige Ausbildung. Jetzt mache ich sogenannte Unternehmungstechnik und Management. Das geht 3 Jahre. Also, ich habe noch 2 Jahre. Und ja, das ist beruflich. Aber ich lebe in schönsten Stadt der Welt tun. Mhm. Ich habe meine Hobbys.
Zum Beispiel gehst du surfen, oder? In Aare.
Ich gehe surfen.
Du hast gesehen, bevor du daher gekommen bist, um nochmal den Kopf ein bisschen auslüften, bist du
genau
auf das Surfbrett in Aare.
Da war ich schnell auf das Surfbrett. Es war ein bisschen kalt. Im Sommer im Winter bin ich auf dem Snowboard. Ich will gerne in den Bergen. Es ist mir gar nicht langweilig, sozusagen. Ja.
Du hast eben gesehen, du bist auch als Kind schon immer jemand gewesen, der Grenzen gesucht hat, der risikofreudig war. Bist du das immer noch?
Ja, also ich meine, no risk, no story.
Also ohne Risiko ist dein Leben fast ein bisschen langweilig?
Nein, ist nicht langweilig, aber ich bin auf jeden Fall vorsichtiger geworden. Ich hatte auch einen grossen Snowboard-Unfall, als ich ein halbes Jahr im Bett gelegen bin. Und da wusste ich, wie das noch weitermachen konnte oder nicht. Ich habe schon Respekt und ich passe schon auf. Aber ich habe durch meine Geschichte Angst. Für mich ist Angst vom Teufel. Ich habe keine Angst. Warum sollte ich Angst haben?
Aber hat sie nicht auch ein bisschen ängstlicher gemacht, die Geschichte? Man könnte ja auch sagen, jetzt hast du wirklich, bist wie an die Wand gefahren, gemerkt, ja, jetzt bist du wirklich einen Schritt zu weit gegangen. Hat sie nicht auch vorsichtiger gemacht und vielleicht auch ein bisschen ängstlicher im Sinn von eine konstruktive Angst, eine Vorsicht?
Vorsicht auf jeden Fall. Aber du musst auch wissen, das, was passiert ist, das haben wir nicht per se verursacht. Wir wurden einfach ausgenutzt.
Mhm.
Und natürlich, ich habe schon Respekt und ich bin nur 16 und ich muss mein Leben im Griff haben. Ich habe hier keine Mutter oder Vater, der sagt, hey, jetzt musst du schauen. Hey, ich muss für mich selber schauen. Mhm. Ich muss mich selber einrichten. Ich habe niemanden, der mir weckt am Morgen. Ich muss das wie alles selber machen. Und durch das habe ich natürlich Respekt. Ich muss alles plus minus im Griff haben.
Das ist eine grosse Verantwortung, oder, die du trägst für dein eigenes Leben.
Ja, und die traine ich seit 11 Jahren.
Mhm.
Seit 16. Aber Angst habe ich nicht im Sinne von, hey, wo ist eine neue Sportart? Ja, Snowboarden, ich bin Ägypter, ich habe noch nie Schneesport gemacht. Nein, ich probiere es. Ich mache es. Warum nicht? Schwierig. Das lernt man als Kind. Ja, und als Erwachsener kann man lernen. Und ich habe es gelernt und ich bin gar nicht so schlecht.
Und was bedeutet dir heute Gott?
Alles.
Was heisst das? Alles?
Alles. Das ist mein Gott, der mich vor 11 Jahren hat gerettet. Das ist der Gott, der mir gestern hat geholfen bei der einen oder anderen Aufgabe, die ich auch machen muss. Das ist der Gott, wo ich zu ihm gehe und sage, hey, ich mag nicht mehr, hilf mir, ich kann nicht weitergehen. Gott ist alles für mich.
Und wie lebst du deinen Glauben im Alltag? Weißt? Was heisst es für dich, als Christ im Alltag zu leben?
Gottes Wille soll geschehen. Das ist das, was ich auch vor ziemlich 11 Jahren habe gesehen oder mich hat betroffen. Deinen Wille geschehen und hey, ich vertraue halt. Also, Gottes Plan für mein Leben ist, hey, vor 11 Jahren im Gefängnis, wo heute bin ich vorher am Surfen gsi. Also Entschuldigung.
Mhm.
Wer kann da Gott jetzt nicht vertrauen nach all die Sachen, die er gemacht hat? Ich wäre dumm, wenn ich das nicht machen würde. Weil der Gott hat wie bewiesen, hey, ich habe dein Leben im Griff. Und auch wenn das schwierig wird, ich bin da, im Gefängnis, im Flughafen, der Anfahrtzeit der Schweiz, aber auch heute und morgen. Und in 10 Jahren, ich bin gespannt, was da Gott mit mir in 10 Jahren machen
wird. Wenn du 10 Jahre weiterdenkst, jetzt bist du 10 Jahre in der Schweiz, was sind so deine Träume und Wünsche für die nächsten 10 Jahre?
Ich weiß es nicht. Ich lasse mich überraschen. Vor 10 Jahren hat mir nie gedacht, dass ich bei dir in Bern wird hocken und auch das machen, was ich jetzt gerade mache. Und who knows, wer weiß? In 10 Jahren kommt noch viel grosse Sachen passieren. Darum, ich lasse mich von dem Gott überraschen.
Denkst du, planen lohnt sich nicht? Das,
doch.
Das macht Gott.
Doch. Ich plane gerne. Ich habe Struktur. Ich habe, wie gesagt, meine Kalender. Ich weiss, was ich heute mache und morgen und nächste Woche und nächsten Monat. Aber sehr flexibel. Mhm. Das heisst, wenn ich da gerade sage, hey Gott, ich will eine neue Karriere machen. Und wenn ich sehe, hey, ja, gut, dann mache ich es. Und wenn es funktioniert, tipptopp, Halleluja, praise the Lord. Und wenn es nicht geht, dann okay, ja, gleich Halleluja und gleich praise the Lord, er hat noch andere Plan für mich.
Mhm. Was ist deine Hoffnung im Leben?
Ich hoffe, dass das dann wirklich jetzt ein bisschen perfekt, aber das, ich hoffe, dass Gott mich und meine Geschichte kann brauchen. Weil ich glaube mega fest, dass all das, was passiert, so wie es jetzt ist, Gefängnis, Schweiz, Familie, Freunde, Integration, ich glaube nicht, dass das nur für mich ist, sondern ja, dass jemand anderes kann das anschauen und sagen, hey, wenn da Gott mich so liebt, wie da Gott mich liebt, und da Gott hat mit mir, mit Albert, auch das gemacht, dann kann auch so viele Sachen mit anderen Menschen machen. Dass ich wirklich könnte wie sagen, hey, liebe Leute, glaubt einfach an dem Gott und er hat es im Griff, er hat viel bessere Pläne, viel bessere Ideen für unser Leben und ich hoffe, dass er mich brauchen kann in dem.
Um das in die Welt rauszutragen. Dein Wille soll geschehen.
Deine Wille soll geschehen, ja.
Mhm. Ja, möchte das Gespräch mit dem Albert Schehata dazu beitragen, dass auch du, wo du zuhörst, ermutigt wirst in deinem Vertrauen und deiner Furchtlosigkeit im Leben gegenüber. Mehr solche Geschichten gibt es ab jetzt alle 2 Wochen mit meiner Kollegin der Ruth Stutz. Das kannst du mit einer Spende ermöglichen, weil ERF Medien, die diese Podcasts produziert, finanziert sich dank Spenden von unseren Zuhörerinnen. Wir sagen schon jetzt, merci vielmals für deine Unterstützung. Ich wünsche alles Gute weiterhin. Mein Name ist Sarah Maria Graber und jetzt zum letzten Mal adieu miteinander.
Vis-à-vis. Bei uns erzählen die Menschen ihre Geschichte. Ein Podcast von ERF Medien Schweiz. Herzlich, echt und ungeniert.